Und kann dann mit dem Azubi gemeinsam richtig gut starten ins Berufsleben, kann sich gemeinsam die Dinge erarbeiten. Nie wird man mehr Zeit haben, um mit dem Azubi gemeinsam sich über Rechtskundebücher oder sowas zu beugen.
Big Triple, Bayern Vorrefer. Liebe Lauscher, es gibt big, big News aus der Kammerwelt. Hier im Podcast habe ich schon mit Melanie Theus aus der Kammer Koblenz über ihre fantastische Idee gesprochen, die in immer mehr Kammern Schule macht. Das Gütesiegel für Ausbilder und Arbeitgeber nennt sich Azubi geprüft und Refer geprüft. Mit Tillmann aus der Kammer Freiburg und Philipp Lange aus der Kammer Sachsen habe ich auch schon über diese Auszeichnung gesprochen. Die gibt's nämlich in Freiburg und in Sachsen auch schon. Und heute kommt der Hammer aus Bayern. Wenn man da was macht, dann richtig. Und alle Kammern, nämlich München, Nürnberg und Bamberg, haben eine gemeinsame Großinitiative gestartet. Und darüber will ich heute natürlich sprechen. Und ich freue mich riesig über meine heutige präsidiale Runde, bestehend aus Anne Riedmüller von der Kammer München, die kennt ihr schon aus diesem Podcast, Ilona Treibert von der Kammer Bamberg und Dr. Uwe Wirsching von der Kammer Nürnberg. Liebe Anne, liebe Ilo, lieber Herr Dr. Wirsching, ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hi Steffi, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo zusammen.
Auch von Bayern, auch von Bamberg aus, herzliche Grüße.
Schön, dass ihr da seid und ich glaube, wir machen uns vielleicht erstmal so ein bisschen warm in dieser Runde. Wenn ich nämlich schon mal drei Kammern auf einen Schlag da habe, dann sollen die Leute euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Also würde ich sagen, wir machen ja zum Aufwärmen so eine schnelle kleine Fragerunde. Und ich würde sagen, damit wir nicht alle durcheinander quatschen, immer in derselben Reihenfolge. München, Bamberg, Nürnberg. Keine persönliche Prio von mir, aber ich würde sagen Ladies first und einfach in der Reihenfolge der Bildschirme, die ich hier sehe. Fangen wir an mit Anne. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
Wir sind bei knapp 24.000 Mitgliedern, also 23.900 und ein paar.
Das ist krass. Ilo?
Wir sind bei 2.700.
Und wir kratzen an der 5.000er-Marke, sind eine Handvoll unter 5.000.
Also breites Feld heute. Das hat schon gut geklappt und wir machen es immer so weiter. Ich stelle gar keine Zwischenfragen. München, Bamberg, Nürnberg. Im letzten Durchgang, wie viele Azubis haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen?
Also erfolgreich weiß ich gar nicht, aber wir hatten jedenfalls, also das müssten eigentlich auch alles die Erfolgreichen sein, sonst hätte mir das meine Geschäftsführung nicht rausgesucht. Wenn man die Sommerprüfung 24 und die Winterprüfung 25 zusammenzählt, dann waren es 249 abgeschlossene Ausbildungen.
Wir hatten im Jahr 2024 66 Prüfungsteilnehmer. Davon waren erfolgreich 59. 12 haben im Winter und 54 haben die Sommerprüfung geschafft. Beziehungsweise, das waren die Teilnehmer, 12 haben die Winterprüfung geschafft und 47 die Sommerprüfung. Der Rest hat es leider nicht geschafft.
Ja, und ich würde auch die Winterprüfung, die ja traditionell immer etwas geringere Teilnehmerzahlen hat, und die Sommerprüfung 2024 zusammenfassen. Und da sind es nach Auskunft der zuständigen Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle 78 erfolgreiche Prüfungsteilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte München richtig abgesahnt, aber wir haben ja schon gehört, es ist ein wahnsinnig großer Kammerbezirk. Wie haben sich denn die Ausbildungszahlen mit Rückblick auf die letzten Jahre insgesamt entwickelt? Wir fragen das ja auch immer bei allen Kammern ab. Und es gibt in einer Handvoll Kammerbezirke steigende Zahlen. Im Rest sieht es nicht so gut aus. Also wie war die Entwicklung und besteht aktuell Anlass zur Sorge?
Also in München war das so lala. Wir haben natürlich während der Corona-Pandemie einen ganz schönen Einbruch gehabt. Wir kommen so von einem Level von jährlich 370, 375 Ausbildungsverträgen vor der Pandemie. Das ist dann runtergerutscht auf knapp 300. Jetzt haben wir uns in den letzten Jahren wieder stabilisiert, immer so bei 324, 325 pro Jahr. Aber man sieht schon, also auch zwar eine Stabilisierung hatten wir, aber insgesamt muss man sagen, haben wir schon einen deutlichen Rückgang gegenüber den früheren Jahren. Und das kann man vielleicht ein bisschen mit der demografischen Entwicklung, aber sicherlich nicht nur damit begründen und erklären.
Anne, da bin ich ganz bei dir. Die Ausbildungszahlen gingen auch in Bamberg zurück. Und zwar hatten wir 2019 noch 142. 110 waren es dann noch 2021, 105 2022, 94 2023 und jetzt sind es gar nur noch 86 im Jahr 2024 gewesen. Eine Besserung für 25 können wir nicht ersehen. Wir gehen davon aus, dass der Abwärtstrend weitergeht. Vielleicht können wir es etwas aufhalten. Anlass zur Sorge besteht auch deshalb, weil zahlreiche Ausbildungen vorzeitig abgebrochen werden, zum Teil schon vor deren Beginn überhaupt, aber auch noch im dritten Ausbildungsjahr. Und deshalb haben wir auch deutlich geringere Prüfungszahlen. Es ist eigentlich schade, dass dieser tolle Ausbildungsberuf nicht im Fokus der Auszubildenden liegt.
Um für Nürnberg zu sprechen, wir haben im Jahr 2012 eine Ausbildungsinitiative gestartet mit Logo und auch entsprechenden Maßnahmen. Und da war unser erklärtes Ziel, die Neuverträge pro Jahr in etwa auf 200 Vertragsabschlüsse festzunageln und zu stabilisieren. Und das ist uns auch über die Jahre hinweg gut gelungen. 2019 zum Beispiel hatten wir noch 2016 neue Verträge, 2020 196, also so in der Größenklasse hat sich das immer abgespielt und dann kam 2020 Corona und seither sind die Zahlen tatsächlich abgestürzt. 2024 waren das dann noch 136 neu abgeschlossene Verträge und die Tendenz ist leider nicht mehr steigend. Deshalb auch die Überzeugung in allen drei bayerischen Kammern, dass in dem Punkt gemeinsam etwas getan werden muss.
Ein Mithauptmotivator ist ja immer auch, sind wir ehrlich, die Kohle. Und früher, glaube ich, gab es da recht viel Anlass, was zu verbessern, was die Ausbildungsvergütung anbelangt. Da hat sich aber wirklich einiges bewegt. Welche Ausbildungsvergütung empfiehlt ihr in eurer Kammer derzeit?
Ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Kammer München ist ja wirklich super toll und super groß und alle sagen immer, boah, bei euch läuft das so klasse. Aber das hat natürlich schon gewaltige Nachteile. Zum einen ist das Leben zumindest im Großraum München auch wirklich extrem teuer. Das bekommen natürlich auch unsere Azubis zu spüren. Und dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viele große Firmen, die für uns unmittelbare Konkurrenz machen. Nicht zuletzt haben wir auch eine ganz erhebliche Konkurrenz durch die Steuerberater. Und die haben uns letztlich veranlasst, dann im vorvergangenen Jahr, Ende 23 haben wir es gemacht, unsere Ausbildungsempfehlungen deutlich zu erhöhen. Und zwar sind wir jetzt im ersten Ausbildungsjahr bei 1030 Euro, im zweiten bei 1150 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 1270 Euro. Das klingt für mich jedenfalls nach ganz schön viel, ist aber immer noch weniger als die Steuerberater. Die starten nämlich mit 1200 Euro schon im ersten Ausbildungsjahr. Da können wir nach wie vor nicht gegen anstinken. Wenn man sich überlegt, dass eben doch bei uns auch viele Kanzleien im ländlichen Raum sind, im Allgäu oder bei Landshut oder Passau oder so, also weit, weit weg von München. Das sind schon ganz schön heftige Zahlen, die müssen die Kanzleien dort auch erstmal aufbringen. Also insofern, ja, das klingt vielleicht ganz gut, ist aber gar nicht so einfach zu stemmen für viele.
Das ist klar, aber dafür ist es ja so, Anwaltskanzlei muss ja thematisch nicht konkurrieren mit dem Steuerberater. Also in einer Anwaltskanzlei machst du den fancy Stuff und Steuerrecht. Ino, wie ist es bei euch?
Also wir haben lang im Vorstand diskutiert, ob wir eine Empfehlung überhaupt rausgeben oder ob wir es den Kollegen und Kolleginnen selbst überlassen. Letztendlich haben wir uns dazu entschlossen und sind ganz ähnlich wie die Kammer München aufgestellt. Seit 01.01.2024 empfehlen wir für das erste Ausbildungsjahr 1.000 Euro, für das zweite Ausbildungsjahr 1.100 und für das dritte Ausbildungsjahr 1.200 Euro. Und ich denke auch, dass es gerechtfertigt ist, insbesondere auch um konkurrenzfähig zu bleiben, wenn nicht sogar zu werden, gegenüber den anderen Ausbildungsberufen und nicht hinten anzustehen.
In Nürnberg, wie sieht es da aus? Wir hatten also ähnliche Überlegungen wie in Bamberg noch vor vielen Jahren, ob man denn überhaupt eine Empfehlung abgeben soll. Nürnberg ist ein Flächenbezirk mit der Metropolregion Nürnberg, jetzt vom Kostenniveau nicht mit München vergleichbar, aber von der Struktur grundsätzlich vergleichbar. Wir haben Kanzleien im ländlichen Bereich in der östlichen Oberpfalz. Da sind natürlich die Lebenshaltungskosten, die Mieten und dergleichen überhaupt nicht zu vergleichen mit dem städtischen Raum, weshalb wir überlegt haben, ob es überhaupt sinnhaft ist, gleichgeschaltete Vorschläge zu machen. Eine Überlegung war es dann, die gestochen hat und die uns veranlasst hat, wirklich Empfehlungen auszusprechen. Und das ist die Tatsache, dass die Arbeitsberater bei der Arbeitsagentur dann, wenn keine Empfehlungen ausgesprochen werden, schlichtweg die Erklärung hinausgeben, dort verdient man nichts, geh lieber woanders hin. Und deshalb haben wir uns veranlasst, ja, in der Tat, wir hatten da entsprechende Rückmeldungen. Wenn die Kammer keine Empfehlung ausspricht, die ein Arbeitsberater nachlesen kann, die schwarz auf weiß sozusagen nachvollziehbar ist, dann hat man bei den Arbeitsberatern in der entsprechenden Branche ganz schlechte Karten. Das hat uns also veranlasst zu sagen, okay, wir müssen Empfehlungen aussprechen, damit nicht null bei der Arbeitsagentur genannt wird. Und wenn wir entsprechende Empfehlungen aussprechen, dann müssen die konkurrenzfähig sein. Denn wenn sie nicht konkurrenzfähig sind, dann bewirken sie ja wieder genau das Gegenteil und sind kontraproduktiv. Und da haben wir dann wirklich auch kräftig sozusagen in die Tasche der Kolleginnen und Kollegen gegriffen und haben die bayernweit höchsten Empfehlungen mit 1.100 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1.200 im zweiten und dann 1.300 Euro im dritten Ausbildungsjahr, wohl wissend, dass wir gegen Systemhandel und Discounter und dergleichen trotzdem noch nicht ankommen. Das heißt, die Ausbildungsvergütung ist zwar ein Aspekt, aber wir müssen uns überlegen, welches schlagende Argument für diesen Beruf spricht. Und die Vergütung alleine wird es gewiss nicht sein.
Nein, da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist auf gar keinen Fall allein die Vergütung. Die könnte höchstens ein Ausschlussgrund sein, wenn man einfach zu wenig verdient. Es ist aber ein super spannender Ausbildungsberuf, sehr, sehr vielfältig und man ist am Puls der Zeit und da, wo der heiße Scheiß passiert, muss man einfach so sagen. Ich glaube, wir sind uns letzten Endes alle so oder so einig, dass wir mehr Nachwuchs brauchen für diesen tollen, tollen Ausbildungsberuf. Aber woran liegt's denn, dass sich nicht mehr Schülerinnen und Schüler für diesen Ausbildungsberuf, ganz egal Refa oder Reno, entscheiden? Anne, was glaubst du? Image?
Ja, Image ist möglicherweise durchaus ein Grund. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe. Ich denke, Ilo und Uwe werden auch eine ganze Reihe von Gründen sich notiert haben, schon im Vorfeld, was diese Frage angeht. Aber bleiben wir gerne mal beim Image. Also ich glaube schon, dass tatsächlich die Inhalte der Tätigkeit, das konkrete Betätigungsfeld gar nicht so richtig bekannt ist, beziehungsweise dass da auch viel Unsinn noch im Umlauf ist. Zum Teil sogar tatsächlich auch von den Arbeitsberatern bei der Arbeitsagentur. Es gibt da ja diesen einen schon viral gegangenen Ausbildungsfilm, wo der Azubi immer ganz brav irgendwie Sachen tippen, Kaffee kochen und kopieren darf. Ja, Wahnsinn. Also wenn es das wäre, ehrlich gesagt, ich würde dann auch den Teufel tun, eine Ausbildung in einer Anwaltskanzlei zu machen. Das eine ist also diese völlig falsche Vorstellung über Ödnis in der Ausbildung. Und das andere ist aber natürlich auch, und da muss man vielleicht auch rangehen, es geht natürlich auch nicht so wie im Fernsehen. Ja, also unsere Azubis jagen keine Mörder. Das ist, glaube ich, vielleicht weniger für die Azubis ein wichtiger Punkt zu wissen, als vielleicht für deren Eltern. Ich denke, dass was wir tun müssen, ist rüberbringen, was wir für Arbeit machen, wie die Arbeit in der Anwaltskanzlei auch ausgestaltet ist, wie wichtig auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anwälte sind, die ja ganz viel Mandantenkontakt haben, die dafür da sind, mit den Leuten Termine zu vereinbaren, Dinge zu besprechen, zu klären, was fehlt noch für die Akten, die natürlich auch, also jedenfalls in so einer kleinen Kanzlei, wie ich sie zum Beispiel habe, dann neben den Mandanten stehen, während die irgendwie ihren Datenbogen ausfüllen. und sich dann schon mal ein bisschen anhören, was die MandantInnen so richtig bewegt. Und zum Beispiel, ich höre das öfter mal vorne, dass meine Mitarbeiterin dann sagt, sie brauchen da gar keine Angst zu haben, die Frau Riedmüller ist ganz nett zu Ihnen und die hat dann schon Zeit und so. Aber das ist so wichtig, ja, dass gute Kontakt zu den MandantInnen, auch zu den KollegInnen und zu den Richtern und Richterinnen, mit denen man ja auch immer mal wieder telefonisch im Austausch ist, wie wichtig das ist. Also das ist neben dem ganzen Rechtlichen, das natürlich auch in einer Anwaltskanzlei gefragt ist und was schon auch ganz schön anspruchsvoll ist, etwas, was man, glaube ich, schon auf der Habenseite sehen kann, nämlich viele sagen ja, ich würde gerne was mit Menschen machen. Die Arbeit in der Anwaltskanzlei, das ist was mit Menschen. Und was auf der anderen Seite sicherlich von uns als Ausbilderinnen und Ausbildern transportiert werden muss, ist die Wertschätzung. Dass man wirklich auch die Azubis von Anfang an mit reinholt und sagt, du bist Teil des Teams, du bist wichtig für uns, das, was du machst, ist wichtig. Deine Fehler spielen eine Rolle, also bitte möglichst wenig Fehler machen, aber das, was du Gutes reinbringst, ist auch ganz wesentlich. Du bist mehr als nur Kaffeekocher und Kopiertante. So, und wenn man das auch rüberbringt in der Werbung für die Auszubildenden, zum Beispiel im Rahmen von Praktika, was aus meiner Sicht immens wichtig ist als Marketinginstrument, dann kann man, glaube ich, schon auch eine ganze Reihe von jungen Menschen dafür begeistern. Und eben mit dem Wissen, was man erwirbt, das ist ja auch praktisches Wissen, dass jemand, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet, permanent gefragt wird, du, wie ist denn das? Ich hatte da einen Verkehrsunfall, wie läuft denn das? Oder da ist irgendwas gewesen mit der Polizei und soll ich da jetzt erstmal hingehen und was sagen oder vielleicht nicht? Das ist schon auch, glaube ich, schön für die jungen Menschen zu wissen, dass sie da auch was lernen, was lebenspraktisch ist, dass sie unterscheiden können später mal. Das ist ein Thema, da fragst du mal lieber jemanden, der es gelernt hat, sprich einen Anwalt, oder nee, das kannst du so oder so machen, ohne da jetzt irgendwie in eine Rechtsberatung einzusteigen. Ich glaube, diese Kenntnisse sind sehr, sehr wertvoll. Wenn man das transportieren könnte, wäre das schon mal ein riesiges Plus fürs Image.
Witzig, dass du gerade das erwähnst. Ich habe schon also wirklich viele Episoden mit Refas aufgenommen. Und das ist ein Punkt, der mir immer und immer wieder genannt wurde. Ich habe so viel Mehrwert davon. Also ich habe keine Angst, ganz egal, ob wenn ich mal ein Knöllchen kriege, wenn ich mal irgendeinen Bescheid für irgendwas kriege. Ich weiß immer schon Bescheid, wie es läuft. Also ich brauche nicht bei jedem Kram irgendwie mich zu Tode googeln oder gleich einen Anwalt in Anspruch nehmen, weil ich habe selber super viel auf dem Kasten. Das wurde mir sehr häufig genannt. Die Karrierechancen sind unglaublich gut. Ich hatte jetzt gerade einen Rechtsanwaltsfachangestellten, einen männlichen, hört, im Podcast zu Gast. Der ist inzwischen auf LinkedIn sowas wie der ultimative Refa-Influencer. Und der macht jetzt schon die Weiterbildung zum Rechtsfachwirt, nur 1,5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung. Und er wurde sofort nach seinem Schulabschluss zum Büromanager. Also Karrierechancen sind super. Die arbeiten super viel, alle mit Digitalisierung. Der hat beigetragen, jetzt momentan sind sie gerade dabei, die Buchhaltung komplett zu automatisieren, haben umgestellt auf die E-Akte, der benutzt KI. Ich hatte hier eine ganz zauberhafte, ich muss wieder grüßen, liebe Grüße Silke, Digitalministerin, die betreut alle Social-Media-Kanäle, hat demnächst eigene Online-Kurse oder wirkt da schon mit. Ist wahnsinnig vielfältig. Und ich glaube, das muss man einfach transportieren. Ino, was hast du noch zu ergänzen? Du hast ja wahrscheinlich auch deine Gedanken dazu gemacht.
Ja, natürlich. Aber Anne hat das schon recht gut zusammengefasst. Die Berufsfortbildung und die Aufstiegschancen, das wird nicht so gesehen, wie es tatsächlich in der Wirtschaft ist. Wir können die zur Assistenz der Geschäftsleitung machen. Und das sind ganz, ganz wichtige Bereiche, die dort abgedeckt werden. Das ist nicht das, was man immer unter Kaffee kochen und tippen. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das ist out. Aber es wird leider noch vermittelt und es wird auch leider immer noch vom Arbeitsamt vermittelt, so wie ich das auch mitbekommen habe. Es ist schade drum. Denn die Assistenz und das, was eine Refa können kann, das ist richtig, richtig viel. Und das kann eine enorme Entlastung sein für den Anwalt und für den anwaltlichen Betrieb. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Ich möchte auch nicht meine Mandantschaft, dass sie darauf verzichten muss. Es wäre wirklich schade drum.
Herr Dr. Wirsching, was glauben Sie, was sind so die Ursachen, dass wir nicht genug Nachwuchs haben in dem Ausbildungsberuf?
Ich denke, die Medaille hat zwei Seiten. Das eine ist, wie wird das Berufsbild in der Öffentlichkeit und unter den potenziellen Auszubildenden wahrgenommen? Da hat Anne und auch Ilo ja schon Richtiges und Umfassendes gesagt. Die Vorstellung davon, wie der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten sich in der Praxis darstellt, der ist völlig verfehlt und antiquiert. Es ist ein toller Beruf mit Kontakt zu Menschen. Wer so ein bisschen Helfersyndrom hat, und das haben wir Anwältinnen und Anwälte ja eigentlich alle, aber es gibt auch außerhalb des Anwaltsberufs noch Menschen, die dieses Bedürfnis haben, anderen zu helfen, der ist da wunderbar, ideal aufgehoben, weil er tagtäglich mit Menschen zu tun hat. Da ist es nicht langweilig. Man sitzt nicht nur vor dem Bildschirm oder vor irgendwelchen verstaubten Akten, sondern man kommt ran ans Objekt, an den Mandanten, hat die ganze Palette von Gefühlen, die man da abbekommt, auch mal was Negatives, dann wieder was Positives, erfährt viel Dank. Eine meiner Sekretärinnen hat am Jahresende mehr Alkoholiker als Dankesgeschenke bekommen als ich, was ich ihr gegönnt habe. Also das ist etwas Erfüllendes. Nebenbei muss man natürlich auch sagen, was auch völlig unbekannt ist. Man hat unglaubliche Karrierechancen, wenn man fit ist, wenn man gut ist und wenn man bereit ist, auch Fortbildung zu betreiben. An der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen beispielsweise kann eine Mittelschülerin, ein Mittelschüler mit abgeschlossener Schulausbildung, abgeschlossener Berufsausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte, Fortbildung und erfolgreiche Prüfung zum Rechtsfachwirt und zur Rechtsfachwirtin Jura studieren. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Da quälen sich andere 13 Jahre durch die Schule und da kann man an der Praxis, an genau der Stelle, wo es Spaß macht, sich die Voraussetzungen für ein Jurastudium schaffen. Und das muss man deutlich machen. Das ist aber nur die eine Seite, das falsche Bild über die praktische Berufsausübung. Das andere ist schon auch, da müssen wir uns an der eigenen Nase ziehen, dass die Ausbildung in den Kanzleien verbesserungsbedürftig ist. Viele Kolleginnen und Kollegen haben schlichtweg nicht die Zeit, sich um Auszubildende zu kümmern, vielleicht auch nicht so sehr das Interesse, mit der Folge, dass die Ausbildung in der Kanzlei selbst schleift. Und das ist ja ein duales Ausbildungssystem. Die Berufsschule kann nur teilweise etwas leisten, was die Schlüsselqualifikationen angeht. Den Rest müssen wir selber bieten. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, hausinterne Schulungen zu machen, dass wir sie unterstützen, qualifiziertes Personal fortbilden zu lassen, die dann das leisten, was der Anwalt, die Anwältin selbst nicht leisten kann. Wir hatten bis Corona in der Kammer Nürnberg das Angebot der Ausbildung zum Ausbildungscoach in 2 oder 3 Wochenendveranstaltungen. Da wurde Personalführung, Konfliktmanagement, Fortbildungsorganisation, wie schalte ich eine Annonce zum Beispiel, solche Dinge, die man ja nicht mit in die Wiege gelegt bekommt, die wurden da vermittelt und das wurde auch ganz gut nachgefragt. Man hat ein Zeugnis mitbekommen, konnte man aufhängen als Ausbildungscoach und dem Chef, der Chefin, dann da auch Arbeit abnehmen in der Hoffnung, dass der Inhalt der Ausbildung dann so gut und so spannend ist, dass die, die sich mal dafür entschieden haben, dabei bleiben. Ilo hatte ja schon angesprochen, wir haben ja auch ein Problem mit Abbrechern. Das ist eigenes Versagen, das müssen wir abstellen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, über den spreche ich auch immer wieder im Podcast und frage auch ganz gezielt Azubis oder gerade ja, fertige Refas, was ihnen in der Ausbildung besonders wichtig war. Und das sind immer und immer wieder dieselben Punkte und die erwähne ich jetzt gern auch nochmal als Tipp für alle, die jetzt zuhören. Es sind immer wieder die Themen Wertschätzung und die Möglichkeit, eigenverantwortlich selbstständig zu arbeiten. Das kann man natürlich nicht von Beginn an, aber dass die Azubis sich auch so ein bisschen entfalten dürfen. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele, wo ja, man die Azubis laufen lässt, Vorschläge entwickeln lässt, Optimierung von alltäglichen Prozessen vorschlagen lässt und dann gemeinsam was draus erarbeitet. Und das in Kombination mit Wertschätzung sind immer und immer wieder die Aspekte, die angesprochen werden. Ich habe noch von niemandem gehört, wo noch ein bisschen mehr Geld wäre gut. Es ist tatsächlich die Art und Weise, wie man arbeiten darf und ob man Wertschätzung erfährt. Was ich klasse finde, sind die ganzen vielfältigen Maßnahmen und Projekte, die die Kammern im Interesse ihrer Mitglieder letztlich ja schon ergriffen, auf den Weg gebracht haben. Es gibt Social-Media-Kanäle, es gibt Kampagnen und es gibt eben auch die Siegel Azubi geprüft und Refa geprüft, die sich die Kammer Koblenz ausgedacht hat. Liebe Grüße an Melanie, quasi sowas wie die Mutter aller Siegel. Wie kam es dazu, Ilo, dass ihr das Siegel Azubi geprüft nicht nur aufgegriffen, sondern euch gleich zu dritt zusammengetan habt?
Du hast es schon fast erwähnt. Der Kontakt mit Melanie Theus kam über Sabine. Sie wandte sich an meinen Geschäftsführer Rainer Riegler, also der Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Bamberg und zuständig für Ausbildungssachen, und regte an, das Siegel zu übernehmen. Im November 24 trafen sich nun drei bayerische Kammern zu einem Jurfix, speziell zu diesem Thema Refa-Ausbildung. Dabei kam man dann überein, das Projekt gemeinsam anzugehen bzw. fortzusetzen, was letztendlich zum gleichzeitigen Rollout am 17.03.25 führte. Das ist die Erfolgsgeschichte. Angestoßen, Melanie Theus und Sabine Vetter, und dann ging's los.
Dann ging's los. Und übrigens an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Sabine Vetter. Die stößt so vieles an. Bin ein großer Fan. Und ich frage mich immer, wann sie das alles nebenher macht. Weil es ist ja nebenher, aber sie hat ja auch noch einen Beruf. Herr Dr. Wirsching, Hand aufs Herz. Wie kompliziert war es am Ende, drei Kammern unter einen Hut zu bringen?
Inhaltlich und was die Motivation angeht, war das überhaupt kein Problem. Die Frage war eher, wie können wir das in unserem Kalender koordiniert unterbringen, denn wir hatten die Absicht, einen Ausbildungsgipfel mit den Präsidentinnen und mir als Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Nürnberg gemeinsam durchzuführen, quasi dieses Thema auch zur Chefsache zu machen. Und dann waren wir uns relativ schnell einig, dass wir zum einen sehen müssen, was regional und kammerbezogen unterschiedlich ist. Das wird jede Kammer auf ihre Weise weitermachen, und wo es die Schnittstellen gibt, wo wir gemeinsam wirksam nach außen werden können. Und da ist dieses Azubi-Geprüft-Siegel nur ein Beispiel, nur ein Aspekt, wo wir gemeinsam tätig werden wollen und gemeinsam nach außen etwas bewirken wollen. Und die Einsicht, dass das nur helfen und nicht schaden kann, die bedürfte keiner großen Argumentation. Also da waren wir unter den bayerischen Kammern, wie bei vielen anderen Themen, nicht allen Themen, aber bei vielen anderen Themen, sehr konstruktiv in der Zusammenarbeit, weil wir erkannt haben und begriffen haben, dass wir sehr viele gemeinsame Überzeugungen haben und dann gemeinsam schlagkräftiger sind, als wenn jede Kammer einzeln ihr Süppchen kocht.
Naja, ist das so typisch Bayern. Unterhalb präsidialer Gipfel machen wir es nicht. Finde ich sehr gut. Anne, was ist denn jetzt ganz konkret das Ziel, das ihr mit der Verleihung dieses Siegels verfolgt? Was wollt ihr genau erreichen?
Ja, wir wollen die Qualität der Ausbildung weiterentwickeln und natürlich auch verbessern. Also es ist ja schon in vielen Fällen wirklich gut und wirklich hoch, aber auch Gutes und Bewährtes kann ja noch besser werden. Und da ist ein wesentlicher Baustein aus unserer Sicht Mitarbeiterführungsseminare. Die sind ja Voraussetzung dafür, dass man diese Siegel Azubi geprüft auch führen kann. Das ist zwar jetzt erstmal auf den ersten Blick, glaube ich, für viele Kolleginnen und Kollegen erstmal so ein Ding, so, wieso, ich bilde seit 20 Jahren aus, wieso muss ich jetzt hier plötzlich so ein Seminar nachweisen? Aber das hat auch, also erstens glaube ich, man kann nie auslernen. Ja, also wir alle sind schon lange in unseren Berufen und ich glaube, wir alle können unterschreiben, dass man mit jedem Tag wieder was Neues hinzulernt. Und das ist ja ein ewiger Prozess, der nicht aufhört. Man kann mit Mitarbeiterseminaren ja nun auch tatsächlich etwas für sich selber noch daraus holen und für die Personalführung insgesamt, also nicht nur für die Auszubildenden. Ich glaube auch, dass die Teilnahme an solchen Seminaren einfach ganz klar macht, wie viel Wertschätzung dahinter steht, wenn man ein solches Siegel beantragen möchte. Nämlich, dass man sagt, wir wollen uns wirklich kümmern. Wir wollen ausbildungsorientiert fortbilden. Wir wollen zeigen, wie engagiert wir sind. Und wir wollen das verbinden, im Übrigen auch mit einer fairen Vergütung entsprechend unseren Empfehlungen. Das sind also alles kleine Bausteine, die zusammengesetzt hoffentlich dazu führen, dass dieses neue Siegel engagierte Ausbildungskanzleien auf der einen Seite und Menschen, die auf der Suche nach einem interessanten Beruf und einem guten Ausbildungsplatz auf der anderen Seite sind, die zusammenzubringen. Wir hoffen, dass für beide Seiten damit das Einanderfinden erleichtert wird Und wir hoffen natürlich, dass das auch zu einer Bindung von Arbeitskräften führt. Denn es ist ja nicht nur, dass die Anwaltskanzleien häufig Sorge und Schwierigkeiten haben, ausreichend und geeignete Auszubildende zu finden, sondern dann auch die ausgebildeten Fachangestellten zu halten. Die Konkurrenz ist durchaus vorhanden. Die Justiz nimmt immer sehr gerne unsere ausgebildeten Fachangestellten. Dürfen die natürlich auch, ist denen, glaube ich, auch gar nicht peinlich, warum auch. Und trotzdem, für die Anwaltskanzleien ist das ein Problem. Sie bilden aus und dann gehen die Leute wieder. Und ich glaube, mit dem neuen Ausbildungssiegel haben wir eine Chance, auch tatsächlich ganz viel für die Mitarbeiterinnenbindung zu tun. Also insofern eine hoffentlich Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das ist das, was wir damit erreichen wollen. Und natürlich, das Siegel ist eine Marketingmaßnahme. Es gibt auch schon so einige bei uns, die sich dafür interessieren. Wir haben auch schon eine Kanzlei, die dieses Siegel demnächst verliehen bekommen wird. Da ist die Prüfung schon abgeschlossen. Also insofern läuft, würde ich sagen. Und ich hoffe doch sehr, dass dieses Siegel sich auch noch weiter verbreiten wird. Wir haben ja jetzt schon im süddeutschen Raum einige Kammern. In Sachsen gibt es das schon. Wenn wir das schaffen, das möglichst über das gesamte Bundesgebiet zu verbreiten, dann glaube ich, haben wir eine ganz wirksame Marketingmaßnahme plus eben die damit verbundenen inhaltlichen Verbesserungen sowohl für die Kanzleien als auch für die Auszubildenden als auch für die bereits dort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sehe ich auch so. Und weil du es gerade sagst, es verbreitet sich immer weiter, kann man sehr schön mal den Social-Media-Kanälen der Kammer Freiburg folgen. Da gibt es nämlich ein hervorragend gemachtes Video. Da ploppen nämlich deutschlandweit immer mehr kleine Felder mit den Siegeln auf. Da kann man sich genau angucken, wo es das schon gibt. Und Anne, weil du gerade sagtest, ja, Justiz nimmt ja immer ganz gern dann unsere fertigen Refers. Das stimmt. Da empfehle ich aber ganz dringend mal die Episode mit Kader Peters. Die ist auch Refa und sie war in der Justiz. Mit der Betonung auf war. Und das war so gar nicht ihrs. Und sie hat gesagt, das ist natürlich toll, weil man sich sehr schnell zurechtfindet. Man hat ja das ganze Wissen, kann da super schnell mithalten. Und sie hatte eben auch das Gefühl, ach ja, sicherer Arbeitsplatz und alle wollen in die Justiz, dann will ich das wohl auch. Sie fand es aber ganz furchtbar. Und sie ist jetzt wieder Refa und man kann sie buchen. Sie ist virtuelle Assistentin. Die macht das jetzt selbstständig. Auch das ist eine Möglichkeit, nach abgeschlossener Ausbildung sich so selbst zu verwirklichen. Das finden die Kollegen natürlich vielleicht auch nicht so doll, wie jemanden direkt in der Kanzlei zu haben. Es ist aber insofern für all diejenigen interessant, die vielleicht gerade selbst in den Anwaltsberuf einsteigen und noch nicht das Budget haben, sich 2, 3 Refas fest anzustellen. Das kann man auch als virtuelle Assistenz buchen. Vielleicht auch das als Hinweis. Ich verlinke die Episode mal in den Shownotes. Herr Dr. Wirsching, jetzt habe ich aber noch eine Nachfrage. Also es ist eine gemeinsame Initiative der Kammern, aber verliehen wird ja getrennt. Die Siegel sehen ja auch so ein bisschen unterschiedlich aus, sind ja jeweils auf die Kammer gebrandet. Beziehen sich die Unterschiede aber eher nur auf die Optik oder gibt es auch sonst noch Unterschiede?
Nein, die Erteilungskriterien, die sind ja einheitlich und die halten auch alle teilnehmenden Kammern ein. Da gibt es ganz kleine, ins Detail gehende Unterschiede, die jetzt keine Rolle spielen. Wichtig war uns nur, dass eben das Branding der jeweiligen Kammer auch zum Ausdruck kommt. Ansonsten die Voraussetzungen sind deckungsgleich, ist ja ein gewisser Qualitätsanspruch, der damit verbunden wird. Und der soll ja nicht individuell von Kammer zu Kammer unterschiedlich hoch sein. Also da verlässt man sich darauf, dass wir einheitlich die Dinge halten. Und so ist das dann in der Praxis auch.
Ilo, es gibt ja, ich habe ja jetzt schon mich ein bisschen befasst mit den Siegeln, es gibt ja immer Leitlinien, die einzuhalten sind. Habt ihr euch auch da verständigt, dass alle Kammern dieselben Leitlinien haben oder sind es eben die Leitlinien, wo es so hier und da mal einen Unterschied gibt?
Nein, da sind wir schon einstimmig identisch, weil da haben sich die bayerischen Kammern abgestimmt. Und sie entsprechen auch im Übrigen derjenigen der Rechtsanwaltskammer Koblenz, die ja da führend war. Wir haben lediglich einen kleinen Unterschied bei den notwendigen Führungskräfteseminaren. Da ist die Rechtsanwaltskammer Bamberg, die fühlt sich da ein bisschen strenger unterwegs. Die sieht nämlich in ihren Leitlinien vor, dass die Referenten bzw. der Referent über praktische Erfahrungen in einer Anwaltskanzlei verfügen muss oder regelmäßig mit Anwaltskanzleien zusammenarbeiten muss. Das wird explizit von München und Nürnberg, soweit ich weiß, nicht verlangt. Aber ich glaube, es ist dort eine Selbstverständlichkeit. Wir haben es nochmal reingeschrieben.
Da kleine Extrawurst für Bamberg muss ja wohl drin sein. Anne, welche Voraussetzungen? Fränkisches. Ja. Anne, welche Voraussetzungen, jetzt mal so kurz und knapp, gibt's denn für die Verleihung des Siegels? Und wie stellt ihr sicher, dass es wirklich nur der bekommt, der es verdient?
Naja, wir prüfen natürlich die Voraussetzungen. Ne? Also das schauen wir uns natürlich schon genau an. Das muss ja bei den Antragsunterlagen alles nachgewiesen werden. Vielleicht das Wichtigste zuerst. Die Kanzleien müssen nachweisen, eine Bestätigung von einer Rechtsfachwirtin oder Rechtsfachangestellten beziehungsweise Azubi, also einer Person, die in dieser Kanzlei arbeitet und schriftlich für uns bestätigt, ja, in dieser Kanzlei werden tatsächlich diese Werte hochgehalten, die mit dem Siegel auch belohnt werden sollen. Also Wertschätzung gegenüber den MitarbeiterInnen, Verpflichtung zur Teilnahme an Führungskräfteseminaren und tatsächlich auch die tatsächliche Teilnahme. Dann gibt es noch die Verpflichtung, sich natürlich an die Ausbildungsvergütung zu halten und ganz wichtig an den Ausbildungsrahmenplan. Das heißt also, hier muss sich auch jemand tatsächlich kümmern und mit den Auszubildenden diese Themen auch bearbeiten. Das lassen wir uns bestätigen von den Azubis beziehungsweise den Fachangestellten. Was gehört noch dazu? Ilo, Uwe, ihr dürft mir gerne helfen. Wir dürfen keine Sanktionen wegen Berufsrechtsverstößen in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, sogar gewesen sein. Also wir wollen natürlich auch, dass unsere ausgezeichneten Kanzleien sich jetzt nicht mit Berufsrechtsverstößen sonst einen Namen machen. Das ist für uns noch wichtig. Ich glaube, das ist fast alles, oder?
Es ist ja eine ganze Menge. Das klingt jetzt so, du hast es schnell gesagt, aber im Einzelnen sind das ja schon Anforderungen, die man erstmal erfüllen muss. Herr Dr. Wirsching, jetzt haben wir immer wieder das Stichwort Führungskräfteseminar gehört. Was muss ich mir da eigentlich drunter vorstellen? Wer hält die ab? Wo kann ich mich anmelden? Warum braucht es die überhaupt?
Also um vielleicht nochmal vorauszuschicken, wichtig in dem Zusammenhang war uns schon auch die Qualität der Ausbildung zu verbessern, einen gewissen Standard mit dem Siegel zu verbinden. Das soll ja nicht nur so eine Art Briefmarke sein, die man sich bei der Kammer holt und kauft und dann auf den Briefkopf setzt und nichts weiter inhaltlich verbessert und dazu tut. Und deshalb sind wir schon auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Ausbildung auch hinsichtlich der Personalführung, des Eingehens auf die jungen Menschen einfach der Verbesserung bedarf. Und dabei ist so ein Führungskräfteseminar schlichtweg eine Voraussetzung, die für Anwälte, die ansonsten ja nicht ausgebildet sind, was Personalführung angeht, dass so etwas absolviert wird. So ein Führungskräfteseminar kann von einem ausgebildeten, zertifizierten Führungskräftecoach abgehalten werden. Die sind auf dem ganz normalen Markt, kann man googeln, findet man die. Im Übrigen bietet die Rechtsanwaltskammer Koblenz, die das Ganze ja initiiert hat, auch über ihre Homepage solche Seminare an. Da kann man sich also dann anmelden. Wichtig ist, dass die in Präsenz stattfinden, dass man eben nicht irgendwo sich im Internet quasi einen Lehrgang runterstreamt und den anhört, sondern Personalführung ist Interaktion, ist Kommunikation und zwar in Präsenz unter Anwesenden. Und das kann ich nur üben und verbessern, wenn ich auch eine entsprechende Veranstaltung in Präsenz besuche. Und da denke ich schon, wer sich ernsthaft für diese Siegel interessiert, dass sie eine Auszeichnung nach außen darstellen soll, dass der auch einen Gewinn hat, wenn er ein solches Seminar besucht hat und damit auch für sich einen Schritt weiterkommt. Das betrifft ja nicht nur die Azubis, was Personalführung angeht. Es betrifft ja den ganzen Laden und da denke ich, ist zu viel besser denn weniger.
Glaube ich auch, weil das ja auch ein Punkt ist, Stichwort Soft Skills. Das lernt man überhaupt nicht. Das lernt man weder im Studium, klar, im Studium ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber auch im Referendariat nicht. Und ehrlich gesagt, manchmal lernt man ja noch nicht mal richtig, was es heißt, Anwalt zu sein. Auch das muss man sich ja erst erarbeiten. Und ich glaube, beim Berufseinstieg, die wenigsten von uns hatten Ahnung von Mitarbeiterführung. Ich glaube, das ist sowieso eine gute Idee, ganz unabhängig davon, ob ich ausbilden möchte oder nicht, wenn ich Personal habe, sollte ich mich vielleicht ein bisschen schlau machen. Elo, jetzt haben wir auch schon ein paar Mal gehört, es gibt Leitsätze, auf die ihr euch verständigt habt. Hast du so 2, 3 Schlagworte, was denn diese Leitsätze beinhalten, damit man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann?
Also das sind eigentlich die Leitsätze, das sind die Richtlinien, die hier zugrunde gelegt werden. Das sind 8 Stück insgesamt. Einmal ist es ganz wichtig, dass jeder Azubi eine Bezugsperson hat, also praktisch einen Tutor, an den er sich wenden kann. Es muss zweitens einen Ausbildungsrahmenplan und einen betrieblichen Ausbildungsplan geben. Die Arbeitszeit und Ausbildungsvergütung, dass die Empfehlungen der einzelnen Kammern gefolgt werden, insbesondere natürlich immer in dem Bereich, wo man auch, in welchem Kammerbezirk man tätig ist. Wichtig wäre mir noch die Nummer 4 zu erwähnen, das ist das Arbeitsklima. Da heißt es konkret, unser Arbeitsklima ist geprägt von Fairness, Toleranz und Respekt. Und dann noch eins getoppt, die Nummer 5, Wertschätzung. Wir schätzen die Persönlichkeit und die Leistung unserer Auszubildenden und sind offen gegenüber konstruktiven Feedback. Weiter verpflichtet man sich, die Auszubildenden zu fördern und die Teilnahme an berufsbezogenen Projekten und Fortbildungen zu unterstützen. Berufsschule wird als Partner verstanden und nicht als Garant für Abwesenheit in der jeweiligen Kanzlei. Und auch noch eine intensive Abschlussprüfung in der Vorbereitung, das soll auch gewährleistet werden. Und dazu verpflichten sich die einzelnen Kanzleien, die dieses Siegel halten und auch halten wollen.
Bin ganz ehrlich, das ist ja jetzt nichts total Abwegiges. Das sind das sind doch eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, wäre jetzt so mein Dafürhalten. Also es sind offensichtlich keine völlig überzogenen Anforderungen, sondern Selbstverständlichkeiten. Anna, was mich jetzt noch interessiert, vergebt ihr das Siegel rein im schriftlichen Verfahren? Gibt es da Gespräche oder gibt es Gespräche nur bei Bedarf, wenn ihr Rückfragen habt oder ähnliches? Wie läuft das so ab?
Also wir machen natürlich jetzt keine Prüfungsgespräche mit den antragstellenden Kanzleien.
Schade eigentlich.
Ja, schade eigentlich. Aber wir reden mit ihnen sehr gerne jedenfalls, wenn sie das mögen. Nein, also es ist so, dass wir natürlich zunächst in der Geschäftsstelle die eingereichten Antragsunterlagen einfach prüfen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Und wenn sich daraus Fragen ergeben, dann werden wir natürlich nicht dann ein abgelehnten Stempel draufknallen, sondern dann telefonieren wir mit den Kolleginnen und Kollegen, suchen das Gespräch. Wenn die nicht sowieso schon auf uns zugekommen sind, tatsächlich, also wir haben ja noch nicht viel Erfahrung, das Ganze läuft ja noch keine 4 Wochen. Aber es ist tatsächlich so, dass schon eine ganze Reihe von Kanzleien auf uns zugekommen sind, das Gespräch gesucht haben, um eben zu klären, wie die einzelnen Voraussetzungen erfüllt werden können, was man machen kann. Auch nochmal zum Thema Mitarbeiterseminare, welche es gibt, was da im Angebot ist und so weiter. Das heißt also, wir prüfen das aber im Prinzip im schriftlichen Verfahren und werden dann mal schauen, wie wir das in der Praxis oder in die Routine bringen. Aber im Moment sieht es so aus, jedenfalls bei der einen Kanzlei, die sich bei uns schon erfolgreich um dieses Siegel beworben hat. Das hat gut gepasst, alles in Ordnung, kurzes Gespräch, alles klar. Siegel wird demnächst verliehen. Da warten wir noch auf einen schönen Termin, damit wir dann auch ein schönes Foto machen können. Da werde ich dann natürlich in die Kanzlei hinfahren und die Urkunde höchstpersönlich überbringen. Ob wir das dann dauerhaft so machen können, müssen wir mal gucken. Aber wenn möglich schon, weil das ist ja für mich als Präsidentin natürlich auch eine super Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Also ich denke, das ist etwas, was ich vielleicht auch auf Dauer so einrichten ließe. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber wie gesagt, wir haben einen Antrag, der schon durch ist. Ein zweiter ist in der Prüfung und schaut gut aus. Mit 3 weiteren Kanzleien sind wir im Gespräch. Das finde ich für die ersten 4 Wochen schon ganz schön.
Das ist super klasse. Und ich finde es so schön, dass du dann da vorbeifährst. Das hat Philipp Lange aus der Kammer Sachsen auch gemacht. Also hat sich's auch nicht nehmen lassen, war so ja freudig, dass das erste Siegel vergeben werden konnte. Auch eine Top-Kanzlei, ich hatte mir das alles angeguckt. Unfassbar, was die alles für die Azubis machen. Richtig, richtig cool. Eigene Prüfungsvorbereitung und vieles, vieles mehr. Finde ich phänomenal. Herr Dr. Wirsching, gesetzt den Fall, ich bekomme jetzt das Siegel. Es soll ja nicht nur ein Gütesiegel sein, sondern vielleicht auch so eine Art frische Siegel. Wie lang gilt es denn dann? Weil das hat man ja wahrscheinlich nicht auf Lebenszeit. Also man muss sich ja wahrscheinlich irgendwie nachzertifizieren. Ist das so? Und wenn ja, in welchen Abständen? Wie stellen die Kammern sicher, dass das ja ein frisches Siegel ist?
Ja, sehr guter Ausdruck, frisches Siegel, Mindesthaltbarkeitsdatum. Also dieses Siegel kann ja nicht lebenslänglich gelten, so nach dem Motto, ich schaffe einmal die Voraussetzungen und mache dann weiter wie bisher. Nach den gemeinsamen Richtlinien ist es so, dass dieses Siegel 3 Jahre lang gültig ist und nach 3 Jahren muss eine Nachzertifizierung stattfinden. Das muss dann auch mit einem neuen Azubi sein. Also man kann nicht sozusagen einmal da eine Allianz schmieden und die dann lebenslänglich wieder aufrufen. Muss dann schon eine neue Empfehlung einer neuen Auszubildenden, eines neuen Auszubildenden da sein. Und dann muss man die Voraussetzungen wie bei der Erstzertifizierung nach 3 Jahren wieder neu erfüllen. Und ich denke, das ist auch gut so, dass man sehen kann, diese Prämierung sozusagen ist aktuell.
Ja, das ergibt ja auch Sinn. Und vor allem schön ist ja gekoppelt quasi an die Ausbildungsdauer. Also ein Durchlauf, ein Siegel und dann wieder von vorne, finde ich eigentlich sehr in sich schlüssig. Vielleicht so zum Schluss, ich bin ja immer gern serviceorientiert. Ich würde gerne noch so ein paar allgemeine Tipps von euch einsammeln, den Lauscherinnen und Lauschern für ihre Kanzleien mit auf den Weg geben. Wenn man attraktiv sein will für Azubis, vielleicht habt ihr so Schnellrunde, mach mal wieder wie vorhin, München, Bamberg, Nürnberg, Top und Flop, was sollte ich bieten, was sollte ich unbedingt sein lassen als guter Ausbilder, gute Ausbilderin?
Ich würde gerne eigentlich was anderes sagen, wenn ich darf.
Ja, darfst du.
Okay. Also was ich noch loswerden wollte als guten Tipp für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch gar nicht selber so sehr lange am Markt sind, nämlich dass auch Anwaltskanzleien, die jetzt vielleicht gerade erst gegründet, gestartet wurden, dieses Ausbildungssiegel schon relativ schnell bekommen können. Denn ausbilden darf ja jeder Rechtsanwalt, jede Rechtsanwältin, sobald man zugelassen ist. Das heißt, auch als Neustarter kann man Azubis einstellen, sollte man vielleicht auch Azubis einstellen. Und wenn es da richtig gut läuft, innerhalb der ersten 6 Monate, kann dann auch schon der oder die Azubi die Bestätigung unterzeichnen. Und man kann, wenn alle anderen Voraussetzungen natürlich auch schon erfüllt sind, dann auch schon nach einem halben Jahr, theoretisch seit Kanzleigründung, das Ausbildungssiegel Azubi geprüft beantragen und bekommen. Und ich würde gerade für Anfängerinnen und Anfänger dafür werben wollen, zu starten. Man kann sich dann ja vielleicht als Kanzleigründer noch nicht unbedingt eine ausgebildete Fachkraft leisten. Aber man kann sich jemanden als Azubi leisten. Es ist ja noch nicht ganz so teuer. Und kann dann mit dem Azubi gemeinsam richtig gut starten ins Berufsleben, kann sich gemeinsam die Dinge erarbeiten. Nie wird man mehr Zeit haben, um mit dem Azubi gemeinsam sich über Rechtskundebücher oder sowas zu beugen und RVG zu lernen, als wenn man selber Berufsanfänger ist. Ich glaube, dass das eine schöne Sache ist und deswegen sollten also gerade auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht so lange am Markt dabei sind, sich wirklich überlegen, ob sie nicht dieses Siegel für sich bekommen, beantragen können und sich damit auch einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt insgesamt verschaffen können.
Anne, ich finde, das ist ja der Tipp des Jahrhunderts. Vor allem, wie schön einfach dieses Bild. Guck mal, du bist ja frisch gebacken Anwältin, Anwalt. Ganz ehrlich, ja, von RVG hast du überhaupt keine Ahnung. Also es ist ja Win-Win. Und dann startest du mit einem Azubi in eine gemeinsame berufliche Zukunft. Finde ich phänomenal, den Tipp.
So ist das. Ilo, so habe ich das übrigens selber gemacht. Also ich habe nach einem halben Jahr eingestellt und wir haben tatsächlich gemeinsam gelernt, ja.
Hervorragend. Ilo, was hast du noch?
Anne kann man ja schlecht toppen. Sie hat das richtig gut dargestellt. Aber was wirklich wichtig ist, was man bieten sollte als Kanzlei, ist die Wertschätzung und zwar nicht über die angemessene Bezahlung. Die muss durch Lob im direkten Umgang erfolgen und vor allen Dingen sollte sich auch, und das hat Anna ja auch gerade gesagt, nicht nur als junger Anwalt, sondern auch als gestandener Anwalt oder Anwältin, sollte der Ausbilder sich persönlich auch um die Vermittlung der Ausbildungsinhalte kümmern und das nicht Dritten überlassen, auch nicht Dritten in der Kanzlei. Er sollte sich selber ein Bild davon machen, er sollte sehen, was für eine tolle Perle er da hat, was die leisten kann, wo ihre Schwächen, wo ihre Stärken sind. Einiges muss man unterstützen, das andere kann man auffangen. Aber da hat man ganz, ganz viel Potenzial. Weglassen sollte man das Gefühl, dass es billige Arbeitskräfte sind. Das sind sie nicht. Das sind nämlich dann richtig teure Arbeitskräfte. Das kann man sich sparen. Und man sollte auch die Auszubildenden nicht allein in die Prüfung gehen lassen, sondern sie auch dort unterstützen, Kraft geben, nochmal den Text durchgehen, nochmal alte Klausuren auch mit durchgehen. Es wird auch von anderen Stellen werden Vorbereitungskurse angeboten, die kann man unterstützen. Die kann man machen, solche Kurse, das machen auch Anwaltvereine. Aber da soll man die Leute auch hingehen lassen und das auch den Obolus dazu zahlen und sagen, hier eine gute Vorbereitung für die Klausuren, die dann kommen. Das ist auch ein Teil der Wertschätzung. Aber so würde ich sagen, do and don't.
Herr Dr. Wirsching, Ergänzungen.
Ja, das Wichtigste ist ja schon gesagt worden. In der Tat ist, und das ist ja auch kein Hexenwerk und kein Geheimnis. Das wissen wir ja auch aus der Tätigkeit, aus der Arbeit mit unseren Mandanten. Wir müssen die Menschen ernst nehmen. Wir müssen persönlich uns um die Dinge kümmern. Und das gilt für den Azubi ganz genauso. Da ist es dann vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man sich einfach einmal die Woche wenigstens eine halbe Stunde in den Kalender schreibt, vor oder kurz nach der Mittagspause, halbe Stunde Azubi-Gespräch. Da kann man mal abhaken und abfragen, wie läuft's denn so in der Schule, kriegt auch einen gewissen Kontakt, bekommt auch mit, wie die Entwicklung ist. Die jungen Menschen in dem Alter von 16 bis 19 oder manchmal bis 20 verändern sich ja unglaublich. Ich hatte in meiner bisherigen Berufskarriere bestimmt 100 Azubis. Habe sie nicht nachgezählt. Aber nicht ein einziger war am Ende derselbe Mensch, den man am Anfang eingestellt hat. Sehr, sehr oft entwickeln sich die jungen Menschen zum Positiven. Manchmal hat man auch gegenteilige Entwicklungen, weil plötzlich irgendwo ein Damm bricht. Aber diese Entwicklung, die ist für mich selbst bereichernd, aber die muss ich auch mitbekommen. Da muss ich auch so ein Stück weit vielleicht auch mal Führung geben können. Auch mal ja, so als Lehrherr, wie es früher hieß, vielleicht auch mal, wenn es nötig ist, Korrekturen vornehmen, Leitplanken setzen. Und ich muss inhaltlich auch imstande sein und muss Zeit haben, wenn irgendwas in der Berufsschule zu kurz kam oder nicht verstanden worden ist, das zu erkennen und zu erklären. Wir sind alle Erklärbären oder Erklärbärinnen. Wir können das. Wir können Verständnisprobleme auflösen. Und wenn ich so jede Woche wenigstens eine halbe Stunde mit meinem Azubi umgehe, dann hat der auch das Gefühl, wichtig zu sein, ernst genommen zu werden. Es bildet sich auch ein Stück weit Vertrauen. Bin dann schon gefragt worden, was ich von Piercing halte an der oder anderen Stelle. Mich dann versucht, bedeckt zu halten. Das Beispiel soll zeigen, dass da auch schon so eine Art Vertrauensverhältnis entsteht, dass umgekehrt der Auszubildende, die Auszubildende, den Anwalt, die Anwältin ernst nimmt, als Ratgeber auch versteht. Und wenn ich die Basis habe und dann auch mal zum Elternabend in Anführungszeichen in die Berufsschule gehe, dann, wenn ich sehe, dass es notwendig ist, irgendwo was aufzuholen, auch einen Fortbildungsplan entwickle. Was magst du dann? Was kommt als nächstes? Welche Inhalte müssen noch abgeklappert werden? Dann funktioniert das von selbst. Dann wechseln die auch nicht die Ausbildungsstelle. Und wenn man jetzt zu den Don'ts kommt, wie Elo es nennt, und all das im Gegenteil muss man unterlassen. Sich nicht drum kümmern, sich wundern, dass der Kaffee nicht heiß ist, hätte gekocht werden sollen. Das sind K.O.-Merkmale. So geht's gar nicht.
Es war doch eine Fülle von Tipps und guten Hinweisen. Das hätte ich tatsächlich auch ergänzt. In der Woche einmal Zeit nehmen, wirklich zuhören und ein Gespräch führen. Und das idealerweise so, das ist nämlich etwas, was mir sehr oft genannt wurde, dass man zum Ausbilder das Vertrauen haben muss, auch mal Kritik anbringen zu können. Und das ist immer so mein Wunsch, dass alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, die ausbilden, ermutigt eure Azubis, auch mal ein offenes Wort an euch zu richten. Die sind im Zweifel bei ganz vielen Themen, nämlich auf dem aktuelleren Stand als wir, direkt aus der Berufsschule. Und vielleicht haben die Jungen frische Ideen, wie man Abläufe in der Kanzlei verbessern, optimieren, strukturieren kann. Und ich glaube, man muss dem Azubi auch die Möglichkeit geben, ganz offen anzusprechen, Entschuldigung, mir fehlt hier gerade das oder ich bräuchte bitte das oder damit fühle ich mich nicht ganz wohl. Und ich glaube, wenn man es schafft, diese Vertrauensbasis plus Wertschätzung plus Zuwendung, dann ist das ein sehr, sehr gutes Fundament für eine gute gemeinsame berufliche Zukunft. Und in Sachen Zukunft habe ich noch ein paar Hinweise an euch Lauscherinnen und Lauscher da draußen. Alle tagesaktuellen Infos rund um den Anwaltsberuf und auch zum Refa-Beruf findet ihr auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Blue Sky, Mastodon. Werft einen Blick in die Prag-Mitteilungen, ins Prag-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute einen Blick in die Shownotes. Da stelle ich euch ganz viel zu den Kammern, zu den Siegeln und auch zu den Refa-Podcast-Episoden zusammen. Ja, dann würde ich sagen, liebe Präsidialrunde, liebe Ilo, liebe Anne, lieber Herr Dr. Wirsching, tausend Dank für eure wichtige Initiative und die Infos in diesem tollen Gespräch.
Total gerne.
Gerne.
Das war fast im Gleichklang. Und lasst uns mal demnächst austauschen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich hätte gesagt, Kammerbattle draus machen, wer die meisten Siegel vergibt, ist unfair, ne? Weil die Mitgliederzahlen so ungleich sind. Aber wir können uns ja regelmäßig updaten. Vielen Dank, bis dahin.
Danke dir. Tschüss.
Danke, tschüss.